Als Kind war für mich die Adventszeit immer was ganz, ganz Besonderes. Das habe ich sehr positiv erlebt. Advent, das war aufregend. Advent, das hieß auf Weihnachten warten und das gar nicht mehr erwarten können. Und jeden Tag abzählen und denken, Mensch, hoffentlich ist es soweit. Denn Weihnachten, das war was Großes, das war was Geheimnisvolles, was Helles, was Gemütliches, was Geborgenes. Weihnachten war etwas ganz, ganz Besonderes. Und man konnte es kaum noch erwarten. Inzwischen, einige Jahre später als Erwachsener, geht es mir schon doch anders, merke ich. Da gibt es noch diese andere Seite, die sich sagt, ach nee, komm, bitte nicht jetzt schon wieder Adventszeit. Kann das nicht noch ein bisschen warten? Weil jetzt geht's wieder los. Jetzt werde ich überschüttet mit Werbung. Und jeder meint mir sagen zu müssen, was ich mir zum Fest alles gönnen soll. Und wie besonders das alles sein soll und womit ich das alles besonders machen kann. Und was ich alles kaufen soll. Jetzt ist wieder die Zeit, wo man am besten nicht das Haus verlässt, erst recht nicht in die Stadt geht. Weil du da vor lauter Menschen nicht mehr durchkommst, weil du nirgendwo mehr einen Parkplatz findest, wie ätzend. Jetzt ist wieder die Zeit, wo du ständig diese blinkenden Lichterketten überall siehst, in allen möglichen Farben. Jetzt ist wieder die Zeit, an der an jeder Ecke ein Glühweinstand steht und lallende, glühweinbeseelte Männer davor stehen und im Hintergrund laufen irgendwelche Weihnachtslieder. Ich finde das furchtbar. Ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Und ich denke, ach Mensch, bitte nicht schon wieder Advent. Und vielleicht, ich könnte die Aufzählung fortsetzen, ich will nur noch eins anfügen. Ist auch die Zeit, wo man nicht das Radio anschalten darf. Weil sobald du es anschaltest, hörst du Last Christmas, I gave you my heart. Advent, das heißt Ankunft. Und Advent ist die Zeit, in der die Gemeinde Jesu sich vorbereitet auf die Wiederkunft ihres Herrn, auf die zweite Ankunft von Christus auf dieser Erde. Und vielleicht geht es der erwachsenen Gemeinde genauso wie mir mit der Adventszeit, dass sich da etwas verändert hat. Denn als die christliche Gemeinde noch in ihren Kinderschuhen steckte, da konnte sie die Wiederkunft ihres Herrn kaum noch erwarten. Da waren die ganz durchdrungen davon, wie ich als Kind vom Warten auf die Weihnachtszeit. Jesus kommt wieder und er kommt bald wieder. Und sie haben darum gebetet, Herr, komme bald. Und sie haben ihn so sehnlichst erwartet. Aber inzwischen ist die Gemeinde Jesu erwachsen geworden. Und da hat sich etwas verändert. Ist uns der Himmel vielleicht fremd geworden? Der Liedermacher Manfred Siebald hat dies in einem seiner Lieder einmal wie folgt ausgedrückt. Ist uns der Himmel fremd geworden? Kann uns nur noch die Erde freuen? Soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein? Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder. und denken leise, jetzt noch nicht. Und ich frage mich, ich frage uns, wie kann sich da etwas bewegen? Wie kommt das wieder hinein in unsere Herzen? Wie kommt das wieder hinein in unsere Kirchen, in unsere Gemeinden? Dieses sehnliche Warten auf den wiederkommenden Herrn. Und ich glaube, es kommt nicht hinein durch Ermahnungen. Es kommt nicht hinein auf der Sachebene, indem man Christen ermahnt, ihr müsstet doch durchdrungen sein von der Wiederkunft des Herrn. Ich denke, es gibt nur einen Weg. Es kommt nur hinein durch die Beziehungsebene. Dass dieser Herr dir groß ist in deinem Herzen, dass diese Beziehung zu Christus so lebendig ist in deinem Leben, dass er deine Hoffnung ist, dass er deine Vollendung ist, dass er dein Halt ist, dass er alles für dich ist. Und wenn er das ist, dann wirst du ihn umso mehr erwarten. Und so möchte ich gerne ansetzen und anhand eines Gottes Wortes darüber nachdenken, wer ist denn der, der da wiederkommt auf diese Erde? Wer ist dieser wiederkommende Christus, auf den wir warten? Ich lese uns dazu ein Wort aus dem Buch der Offenbarung. Die Offenbarung des Johannes, die er von Christus selbst empfangen hat. Und dort im Kapitel 1, die Verse 12 bis 18. Johannes, Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 12 bis 18. Das heißt, Johannes hörte eine Stimme, die klang wie eine Posaune. Und dann geht es weiter ab Vers 12. Und bevor ich lese, bei diesen Bildern der Offenbarung am besten die Augen schließen und sich das Gelesene vorstellen. Ich wandte mich um und wollte sehen, wer zu mir sprach. Und da erblickte ich 7 goldene Leuchter. In ihrer Mitte stand jemand, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er trug ein langes Gewand und hatte ein breites goldenes Band um die Brust. Sein Kopf und sein Haar strahlten wie weiße Wolle, ja wie Schnee. Seine Augen brannten wie Flammen. Seine Füße glänzten wie gleißendes Gold, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen des Meeres. Er hielt 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne am Mittag. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen zu Boden. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Ich habe Macht über den Tod und die Totenwelt. Wörtlich heißt es hier in Vers 18, ich habe den Schlüssel zur Totenwelt und zum Totenreich. Ich musste daran denken, als ich in der Freien Evangelischen Gemeinde in Oberursel Pastor war, da hatten wir lange Jahre unsere Gottesdienste in einem Gymnasium und mussten sonntags dort aufschließen und die Stühle stellen und alles vorbereiten und jeden Sonntag alles wieder abbauen und alles wieder so herrichten, wie wir es vorgefunden haben, und das über mehrere Jahre. Und damit das funktioniert, habe ich von der Schule einen Generalschlüssel bekommen für die gesamte Schließanlage inklusive der Alarmanlage, die es dort auch gab. Und man hat mir gesagt, wie wertvoll dieser Schlüssel ist, denn wenn er verloren geht, muss die gesamte Schließanlage der Schule ausgetauscht werden, ein Wert von ungefähr 50.000 Euro. Und das mir, der seinen Schlüssel an jeder Ecke liegen lässt und nicht mehr weiß, wo er ihn hingelegt hat. Dieser Schlüssel hat mich mehrfach ins Gebet getrieben, weil ich nicht mehr wusste, wo er war. Der war so wertvoll, weil er die entscheidenden Türen öffnen konnte. Von Jesus heißt es, dass er einen Schlüssel hat, der unbezahlbar ist, weil es den auch nur einmal gibt. Das ist der Schlüssel zum Totenreich, aus dem sonst niemand herauskommt, und der Schlüssel zum ewigen Leben. Das lest ihr in Offenbarung 3, Vers 7. Jesus hat den Schlüssel zum Totenreich und dem Schlüssel zur Stadt Davids, zum neuen Jerusalem, zum ewigen Leben. Und er, der diesen Schlüssel besitzt, das ist seine Leidenschaft, dass er das Totenreich aufschließt, so viele wie möglich herausholt und hineinführt ins ewige Leben. Das Totenreich zu plündern, die Menschen herauszuholen und ihnen ewiges Leben zu schenken, das ist die Leidenschaft dieses Herrn. Darum ist er gekommen. Darum ist er hinabgestiegen. Darum hat er sich erniedrigt. Darum hat er das alles durchgemacht. Darum die Hinrichtung, die Folter, die Qualen. Darum die Gottverlassenheit. Darum dieser Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alles aus der Leidenschaft, das Totenreich zu plündern und Menschen hineinzuführen in die Ewigkeit. Jeder Mensch, der hier sitzt von uns, ist bestimmt für dieses Ziel. Die neue Stadt Davids, das neue Jerusalem, die neue Heimat. Und vielleicht lernen wir, Menschen so zu sehen, die Kassiererin, die dir irgendwas kassiert, oder die Verkäuferin, die dir die Brötchen gibt, oder wer auch immer. Jeder Mensch, der dir begegnet, ist bestimmt für dieses Ziel. Viele haben die Einladung noch nie gehört, sie wissen es nicht. Und manch anderer hat sie gehört und sie bislang nicht angenommen. Aber dass du dich hier durchführen lässt, dass du die geöffnete Tür nutzt und hindurchschreitest, das musst du in diesem Leben tun. Weil es sonst zu spät ist. Und wenn Christus wiederkommt, dann ist es zu spät. Was sieht Johannes hier? Wen sieht Johannes hier? Wer kommt hier? Wer ist der, der wiederkommt? Das Erste, was er hier sieht, denn Ihr müsst euch vorstellen, Johannes weiß am Anfang gar nicht, wer der ist, den er dort sieht. Er weiß nicht, dass es Jesus ist. Es heißt hier, jemand, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Mit Hilfe aus dem Buch Daniel versucht er zu beschreiben, da hat jemand menschliche Gestalt. Aber zugleich ist er so majestätisch, so hoheitsvoll. Johannes hat ihn nicht erkannt. Als erstes, Jesus kommt als Herrscher und als König. Er kommt als Weltenherrscher wieder auf diese Welt. Es heißt hier, er hielt die 7 Sterne in seiner rechten Hand. Die 7 Sterne waren ein Bild dafür, dass der sie hält, dass er die Welt in Händen hält. Man hat oft Sonne und Mond und 5 Sterne genommen, um dies als Zusammenschau sinnbildlich zu nehmen. Der die bestimmt, der hält alles in seiner Hand. Und man hat Münzen gefunden, auf denen ist der römische Kaiser genauso dargestellt. Mit 7 Sternen in seiner rechten Hand. Und die rechte Hand, das ist die Tathand, die kräftige Hand. Also nicht so wie bei mir, weil ich Linkshänder bin, sondern die rechte ist eigentlich immer die ausführt, in der die Kraft ist. Und wenn der Kaiser sich so halt darstellen lassen, dann sollte das heißen, er ist der Pantokrator, er ist der Allherrscher, der alles in seiner Hand hält. Er ist der, vor dem man niederfallen muss und ihn anbeten. Und genau das haben die Christen nicht getan. Und sie haben bekannt, Jesus ist der Herrscher. Nicht du, Kaiser, hältst die Welt in dieser Hand, sondern unser Herr Christus hält die Welt in seiner Hand. Und niemals werden wir vor einem Menschen niederfallen. Christus ist unser Kyrios. Er ist der Weltenherrscher. Und als solcher wird er wiederkommen. Nicht in Niedrigkeit, wie bei seiner ersten Ankunft, sondern mit Kraft und Macht und Majestät. Und dann werden alle Menschen ihre Knie beugen vor diesem Herrn. Das werden diejenigen sein, die das freiwillig tun und anbetend tun, und es werden diejenigen sein, die es unfreiwillig tun. Aber sie werden alle ihre Knie beugen vor dem Herrscher dieser Welt. Und dann heißt es, wird der Mensch das ernten, was er gesät hat. Und das ist das Zweite, was Johannes hier sieht. Das Erste, Jesus kommt wieder als Weltenherrscher. Und das Zweite, was er hier sieht, das geben diese Bilder. Jesus kommt wieder als Weltenrichter. Als der Richter dieser Welt. So bekennen wir es auch im Glaubensbekenntnis. Er kommt wieder zu richten die Lebenden und die Toten. Und es heißt hier, dass seine Augen sind wie Feuerflammen. Und das bedeutet, diesem Blick wird nichts entgehen, nichts. Versteht ihr, das, was im Dunkeln geschieht, oft heimlich, das, was auf dieser Erde hier niemals gesühnt wird, weil es keiner gesehen hat, seinem Blick wird es nicht entgehen. Wie viele Menschen ist Leid zugefügt worden und die Täter sind niemals dafür zur Verantwortung gezogen worden. Nie. In diesem Gericht wird diesem Herrn nichts entgehen. Aber auch bei uns wird er durchschauen durch die Fassade und durch die Show und durch das Zuschmieren unserer Risse schaut er hindurch. Augen wie Feuerflammen. die Welt wird gerichtet werden. Und es wird Gerechtigkeit geben. Und sein Urteil wird gerecht sein und kompromisslos und unanfechtbar. So heißt es hier, dass seine Stimme so ist wie das Tosen des Meeres. Diese Stimme wird man nicht übertönen können. Diese Stimme wird sich durchsetzen. Und wenn er das Urteil spricht, dann spricht er gerecht. Und er spricht unabwendbar. Und sein Wort gilt. Und so bezeugt es die Bibel, dass Jesus wiederkommen wird als der Weltenrichter und alle Toten werden auferstehen und wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und dann hat er dieses zweischneidige Schwert, mit dem er Licht und Finsternis scheidet und mit dem er durchtrennen kann. Und so wird er kommen als Richter. Und als Johannes das sieht, als er ihm gegenübersteht, da heißt es, ich fiel wie tot, fiel ich zu Boden. Überall dort in der Bibel, wo der Mensch dem heiligen Gott begegnet, da fällt er nieder und erkennt seine Schuld, seine Ohnmacht vor diesem heiligen Gott. Und so geschieht es auch hier. Er fällt wie tot zu Boden. Ich weiß nicht, ich habe es schon wieder vergessen, wann genau das Christkind eingeführt wurde. Man checkt ja heute gar nicht mehr, oder die kleineren Kinder, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Christkind und dem Nikolaus und dem Weihnachtsmann? Und wer ist jetzt eigentlich wofür verantwortlich? Und die Tage wurde ja der Christkindlmarkt eingeführt. Da wählt man eine junge, hübsche Frau aus, die so ähnlich wie die Weinkönigin als Christkind auftaucht und dann als Christkind den Markt feierlich eröffnet. Und dann hofft man natürlich, dass der Rubel rollt in den nächsten Wochen. Ich darf mich da nicht in Rage reden. Also vielleicht gehe ich auch auf den Weihnachtsmarkt. Aber was ich sagen will, der Herr, der da wiederkommt, hat mit einem niedlichen Christkind überhaupt gar nichts zu tun. Wir warten nicht auf das Christkind, sondern auf den Kyrios, auf den erhöhten Herrn und König und auf den Richter dieser Welt. Und wer das erkennt, der fällt vielleicht wie tot zu Boden. Und wäre es alleine das, so wäre das für alle erschreckend und zum Fürchten. Aber das ist es ja noch nicht. Unser Text geht ja noch weiter. Und darum das dritte und letzte. Da sagt Johannes, als ich dort da lag, da spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. Und das war er. Und er sagte zu mir, fürchte dich nicht. Du sollst dich nicht fürchten, denn ich bin es, dein Herr und Erlöser. Die Lieder haben wir gesungen gerade von unserem Erlöser. Ich bin es. Siehe, ich war tot. Das heißt, ich bin der für dich gestorben ist. Ich bin der sich für dich erniedrigt hat. Ich bin es. Ich war tot, aber siehe, ich lebe. Und ich lebe für dich. Ich lebe, um dich zu erretten. Ich bin der, den du kennst. Und jetzt erkennt Johannes, als ihn die Hand berührt und ihn die Worte erreichen, da erkennt er, es ist mein Herr, es ist mein Retter, es ist mein Erlöser. Und da kann er aufstehen und da kann er Mut fassen und Hoffnung fassen und diesem Herrn begegnen. Jesus kommt, und das ist das Dritte, als Erlöser. Er kommt, um seine Gemeinde zu holen, um sie zu sammeln und mit uns hineinzuziehen in dieses neue Jerusalem, und dann wird gefeiert und dann wird es ein Fest geben und dann ist unsere Erlösung da. Sie ist da. Und dazu kommt Jesus. Und wie du diesen Herrn erwartest, das hängt daran, wie du ihn heute erfährst und ob du ihn erfährst. Und wenn du Christus nicht zum Herrn deines Lebens gemacht hast, dann tu das, dann tu es noch heute. Und dann lass dich erlösen und lass dich retten. Und wenn du bei dem Gedanken an die Wiederkunft nur durchdrungen bist von Angst und Furcht, dann begegne Christus als dem, der für dich gestorben ist. Dann suche ihn. Dann lass dich vom Geist Gottes mit hineinnehmen in diese Liebe, die nie größer sein kann als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Keiner hat eine größere Liebe. Und jetzt, wenn die Adventszeit beginnt, egal ob Weihnachtsmärkte oder nicht, ich wünsche dir, ich wünsche uns, dass diese Adventszeit eine Zeit ist der Christusbegegnung. Und wenn du Neues hineinbringen willst, vielleicht musst du Altes herausschmeißen. Ich weiß nicht, wie das für dich aussieht, aber warum machst du den Stress mit, wenn er Stress für dich ist? Und wenn du dir jetzt schon den Kopf machst, wen du alles beschenken musst, weil du ja schließlich auch von dem und dem Geschenkte bekommst, warum steigst du nicht aus diesem Wahnsinn? Niemand hat gesagt, dass du das so machen musst. Warum sagst du den Leuten nicht Bescheid und sagst, ey, mit mir nicht mehr? Und wenn du überlegst, weil die Familie kommt an Heiligabend und was gibt es denn zu essen wie kriege ich das alles hin, dass ich die bewirte, warum steigst du nicht aus? Warum nicht Sandwich, Toast oder eine Pizza in den Ofen schmeißen und gut ist? Hauptsache, ihr habt eine gute Zeit und Zeit zum Sprechen miteinander und zum Reden und sich zu begegnen, Zeit sich zu besinnen. Wir müssen doch nicht alles mitmachen, es muss doch nicht so sein. Das war das Schlusssignal. Das wünsche ich, dass wir so die Adventszeit füllen können und dass wir blicken auf diesen Herrn, der da kommen soll. Er kommt als Weltenherrscher. Er kommt als Weltenrichter und er kommt als unser Erlöser. Amen.